Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Eine geordnete Gestaltung von Klängen und Stille in einer bestimmten Zeit. Das wäre eine einfache Definition von Musik. Musik ist aber nur ein Teilgebiet der Klangkunst, so wie es unser heutiger Gast sieht, von dem auch die musikalische Einleitung dieser Folge stammt. Klänge sind eine Art Ursuppe, sagt er, aus der heraus mit Hilfe unterschiedlichster Werkzeuge ein Design aus Musik, Sound und Sprache hervorgebracht werden kann. Der Musikbegriff sollte daher viel mehr Raum schaffen, indem auch Experimentelles, völlig Unbekanntes oder zunächst unmöglich Erscheinendes als sinnvoll und künstlerisch wertvoll erkannt werden kann. Könnte man zum Beispiel schöne Warnklänge für den Betrieb von Maschinen und Anlagen herstellen? Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Florian Keppler sagt dazu eindeutig, ja, er ist ein Spezialist für alles, was man hören kann, und er erschafft ständig Neues. Deshalb nennt er sich auch Klangerfinder. Der Lifetime Award des Art Directors Club wird nicht fürs Alter verliehen, sondern für außergewöhnliche Leistung. Vielleicht auch dafür, dass man trotz großer Erfolge bescheiden bleibt. Florians Karriere beginnt 1989 sprichwörtlich mit einem Schlag als Drummer, nämlich auf einem selbstgebauten Schlagzeug. Er steht mit Größen wie The Ramones, Gianna Nannini, New Model Army, Bob Geldof und Lemmy von Motörhead auf der Bühne. Später gestaltet er den akustischen Auftritt der deutschen Pavillons auf den Weltausstellungen Zaragoza, Shanghai, Mailand und Dubai und arbeitet mit Björk für das MoMA in New York. Und parallel entwickelt er einige der weltweit bekanntesten Soundidentitäten, unter anderem für Audi, Telekom, Volkswagen und Porsche. Er denkt Klang in jede Richtung. Mein Kollege Georg Christoph Bert spricht jetzt mit ihm über seine kreative Entwicklung, seine Ausbildung, seinen Klangbegriff und seine Karriere als Profimusiker und Sounddesigner. Und Florian erklärt, wie in seiner Welt ein neuer, einzigartiger Klang entstehen kann.
Heute haben wir Florian Keppler zu Gast. Freut mich sehr. Ein Klangmensch. Vielfältige Tätigkeit in Richtung Klang. Reden wir nachher ausführlich drüber. Erstmal, hallo, wie geht's dir?
Hallo Georg, mir geht's super. Ich freue mich, dass wir uns hören können.
Ja, wir müssen dazu sagen für die Hörerinnen, dass diese Aufnahme ungefähr eine Viertelstunde rumgestöpselt vorausging. Was natürlich gerade bei so jemandem, der sich damit hervorragend auskennt, wie auch bei mir so gewisse Stirnfalten ausgelöst hat.
So wie beim Schuster, der die schlechtesten Schuhe hat.
Genau.
So ähnlich.
Ja, also fangen wir direkt mal an mit einer Frage nach deinem Tätigkeitsfeld. Und zwar, wenn man so in deine Informationen schaut, dann begegnen man drei Begriffen: Komponist, Sounddesigner und Klangkünstler. Es sind ja drei ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Irgendwie hängen sie alle zusammen. Wenn du jetzt wählen dürftest, nur einen einzigen Begriff zu nehmen und sagen, der muss dich beschreiben, welchen willst du da wählen? Und dann im Anschluss kannst du mal kurz beschreiben, was das eigentlich ist.
Du hast doch Soundmensch gesagt, das fand ich ganz gut. Oder so Soundguru. Ja, also eigentlich im Grunde ändert sich das natürlich im Laufe des Lebens, oder? Also wenn man von klein auf mit klassischer Musik halt anfängt am Klavier, so mit 4, 5 habe ich da angefangen schon, und dann über Jazz und Pop und Rockband und die ganze Musik halt erkundet und dann irgendwann merkt, dass das Ganze aus Klangmaterial besteht auch, ne? Also wie, ich habe dann angefangen, meine eigenen Musikinstrumente zu bauen. Ich habe mein eigenes Drumset gebaut aus Stahl, weil ich immer früher auch so Feuer gespuckt hat. Also dann, das hat eigentlich sehr früh schon sich so verbunden, ne? Also das Material, aus dem alles, was wir hören können, halt gemacht ist, das Klangmaterial, ne? Dann bist du ganz schnell beim Sound. Und wenn man das Ganze ordnet oder zeitlich ordnet, ne, das hat mal ein kluger Mensch gesagt, die Komposition ist die Organisation von Zeit. Dann ist man dann schnell in der Komposition, wobei das ein Begriff ist, mit dem ich mich mittlerweile schwer tue, weil er auch so besetzt ist und akademisch sehr stark besetzt ist. Genau, aber alles, was man hören kann, interessiert mich immer schon.
Wenn du jetzt sagst, also Komponist ist in der Tat eben stark besetzt, also durch die sogenannte E-Musik. Im Endeffekt ist es ja dann doch etwas Zusammensetzen. Der Komponist setzt etwas zusammen und der Sounddesigner, der gestaltet eben diesen Klang, also irgendwie plastisch. Und der Klangkünstler hat im Grunde so ein vollkommen offenes Feld, in dem er sich jeglicher Stile und Methoden bedienen kann. Dennoch glaube ich, dass es für die Hörerinnen interessant ist, also für diese drei Begriffe mal so kurz Definitionen zu bekommen, also wie du die siehst, also ob du es jetzt magst oder nicht, also wie siehst du die, wie willst du die beschreiben?
Ja, also das unterscheidet sich vielleicht tatsächlich von anderen Sichtweisen, das weiß ich aus dem Austausch von Kollegen oder als ich dann wieder angefangen habe später wieder an die Uni zurückzugehen, an die Musikhochschule. Das ist ja immer ein Ringen um Begrifflichkeiten. Das, und damit ist ja ganz fies, damit fängst du jetzt an, ne? Für mich ist die Überordnung ist eigentlich Sound. Wenn du jetzt an eine Musikhochschule, Konservatorium gehst, ist das Überbild die Musik, ne? Und dann kommt runter irgendwo, da gibt's auch Klang und Sound. Für mich ist eigentlich tatsächlich der Klang. Und Musik ist für mich ein Teilgebiet dessen. Das klingt für dich oder für euch vielleicht nicht so spannend. An der Musikhochschule ist das ein Riesending, ne? Was ist so die Ursuppe? Für mich ist die Ursuppe der Klang. Und es gibt ganz viele Beispiele von Komponisten im herkömmlichen Sinne, die eben das immer nach dem Klang auch gesucht haben und das Klangrepertoire erweitert haben, wie Richard Wagner mit seiner Wagner-Tuba und so. Also wie gesagt, das Vokabular oder die Instrumente, die Werkzeuge, die mit denen ich Klang machen kann, die sind eigentlich ganz entscheidend für die Musik. Und also sagen wir mal andersrum, Studiengang oder Studienrichtungen, die ich mit als gegründet habe, nennt sich ja zum Beispiel Musikdesign, ne? So kann man es ganz einfach sagen. Und da sagen wir haben Musik, Sound, Sprache. Ja, diese drei. Das ist immer der Running Gag, wenn ich komme nach einem Semesterferien und so, dann, oder Studenten fragen mich dann, aber aus welchen drei Bereichen besteht eigentlich dieses Musikdesign? Und ja, die Abgrenzung, die Unschärfen zwischen diesen Bereichen, die sind ja eigentlich spannend, ja. Und deswegen tue ich mir da so schwer, weil ich könnte jetzt es gibt ganz viele Definitionen. Wo ist eigentlich so genau die Grenze, ne? Wo ist die Grenze? Ich hab's nicht so mit Grenzen. Also ich ist nicht so mein Herbert von Karajan war ja mal ein ganz weltberühmter Dirigent und der hat ein Faible gehabt für Autos und auch für Autosounds, das wissen die wenigsten, ne? Ich habe noch in Woking in England die McLarens kennengelernt, die dann dem Herbert von Karajan einen von diesen SLRs verkauft haben. Und ihm war ganz wichtig, dass er eine einstellige Seriennummer hat. Also weiß keiner eigentlich, dass das so ein Autofreak war. Aber er hat mal gesagt, so ein Mercedes 12-Zylinder, also das hat einfach noch überhaupt gar kein Mensch so eine Musik komponiert, wie dieses Auto klingt. Mhm. Also das ist eigentlich auch ein Typ, von dem man es nicht erwarten würde, über den viele Bücher geschrieben wurden, kluge und weniger kluge, der für sich den Unterschied einfach überhaupt gar nicht gemacht hat. Mhm. Ja. Und
ja, gut, du kannst natürlich sagen, also Minimalmusik, also Glas, Reich, geht auch ein bisschen in die Richtung. Also die ist im Grunde, die ist also gerade von Reich, diese Different Trains heißt das, glaube ich. Also so eine Fahrt von New York nach Chicago, also wo sehr stark so dieses Rattern der Schienen beziehungsweise der Sound, der von den Schwellen ausgelöst wird, im Zentrum steht. Also da würde ich sagen, das am ehesten, geht am ehesten in diese Richtung.
Ja, oder Olivier Messiaen, ein Komponist, der sich mit Ornithologie beschäftigt hat, mit dem Klang der Natur. Ne, das ist ein Absolvent von meinem Studiengang, beschäftigt sich fast nur noch mit dem Klang von Vögeln. Mhm. Sein Bachelor-Thema war der Gesang der Amsel. Ja? Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz spannend zu sagen, was ist, also das ist ohne Zweifel, wenn man das mal analysiert, wie komplex der Gesang der Amsel ist, ist es ohne Zweifel Musik. Also zweifellos hochkomplex mit Motiven und Variationen, und es wird ein Teil weiter vererbt an die Kinder, aber die komponieren dann wieder ein anderes Ending dazu, und wenn die umziehen, verändert sich das. Also vielleicht bin ich da auch relativ früh so ein bisschen gebrandet worden, weil der Musikunterricht war mir halt immer, der war mir sehr wichtig als Kind, auch in der Schule. Und da war ich noch ein relativ kleiner Junge. Ich hatte zwei ältere Brüder, die auch Musiker sind. Und hatte dann durfte jeder eine Schallplatte mitbringen in Musikunterricht. Und dann hatte halt jeder irgendwas, oder die einen hatten halt Schlager oder die anderen hatten Pop oder Rock. Und ich hatte eine Platte von meinem Bruder von Black Flag. Weiß nicht, ob es dir was sagt. Und dann wurde halt vom Musiklehrer 30 Sekunden lang aufgelegt und dann wieder den Tonarm langsam zur Seite, wieder eingetütet und mir die Platte zurück überreicht. Und er hat dann gesagt, Florian, das ist keine Musik. Hm. Ja, und das prägt sich halt total ein, ne? Oder auch mit diesem Kompositionsbegriff haben wir ja immer wieder Diskussionen, dass dann Künstlerinnen überhaupt Menschen, die Professorin werden wollen, die irgendwie aus dem Techno-Club kommen, wo es dann heißt, ja, das ist irgendwie keine Komposition oder so. Na, das gibt's. Und das halte ich für sehr schwierig, weil ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn Sprache oder wenn Design halt die Räume eher erweitert und nicht so klein macht. Und es ist ein ständiger Veränderungsprozess eigentlich.
Also dieses Design-Thema, das ist natürlich jetzt auch für uns prinzipiell interessant, weil wir als Podcast des Deutschen Design Club natürlich auch einen besonderen Blick auf Design werfen. Und du hast vorhin gesagt, dass du Studiengänge eben auch eingerichtet hast und so weiter. Aber ich möchte noch mal ganz gerne noch ein bisschen zurück in der Biografie, also weil du eben vorhin sagtest, dass der Lehrer sagte, also Black Flag ist keine Musik. Auf der anderen Seite hast du selbst dann später eben auch, keine Ahnung, mit Ramones und Rammstein und New Model Army und Nina Hagen zusammengearbeitet, also mit Pop, auch von der allerersten Liga und Rock. Wie bist du denn von dem von dir vorhin zitierten Kind, das da eben Klavier spielt, in diese Richtung gegangen? Weil du hast ja auch sehr früh dann einen Major-Schallplattenvertrag bekommen. Also in einem Alter, wo andere Leute eben noch nicht mal angefangen haben zu studieren oder so. Also dieser Weg zum und durch den Pop, das würde mich schon mal sehr interessieren.
Ja, das kam, also ich kam eigentlich ursprünglich vom Klavier, von der Klassik, und habe dann, ich wollte unbedingt Schlagzeug lernen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und es gab immer viel Musik bei uns zu Hause, und es gab aber halt kein Schlagzeug, ne? Und das war irgendwie, also wenn ich mich zurückerinnere, da kann ich ein ganz starkes Gefühl abrufen, weil ich wusste, also es war ein Bekannter meiner Brüder, der hat so ein ganz altes kleines Sonos-Set gehabt und hat ein tolles neues und wollte das irgendwann mir geben. Und ich war dann in einem, der hatte mir zugesagt, dass er das bringt, ne? Und das war, ich konnte überhaupt nicht, also wirklich nicht schlafen davor, und er hat das aber nicht gebracht. Und dann musste ich ins Schullandheim, und ich habe jeden Tag zu Hause angerufen. Und ich wollte überhaupt nichts erzählen vor diesem Schullandheim, sondern nur, ob er endlich dieses Schlagzeug gebracht hat. Und es kam dann irgendwie viel später. Und das war für mich halt der Einstieg, und die dann wirklich mit dem Plattenspieler alles aufgebaut, wenn meine Brüder in der Schule waren und dann die ganzen Platten hoch und runter gespielt. Das ist eine ganz starke Kindheitserinnerung. Die waren natürlich alle dann kaputt, die Platten, weil man immer die Stellen halt 4000 Mal anhören muss. Und dann war es interessanterweise auch die Kirche damals. Also wir hatten einen sehr progressiven Pfarrer in Stuttgart, der selber in der Kirche Gitarre gespielt hat, also damals noch akustische Gitarre, aber selbst das war völlig ungewöhnlich und dann so Lieder gesungen hat. Und da sind wir mal zu mehreren hin und gesagt, wir wollen einen Proberaum machen für Rockmusik. Und dann hat er sich das angehört, warum wir das machen wollen und was wir da macht. Und dann hat er gefragt, was braucht ihr dann? Und gesagt, wir brauchen ein Drumset von Tama, wir brauchen einen coolen Bassamp, einen E-Bass, Gitarre und so eine Gesangsanlage. Und dann hat er das alles aufgeschrieben und dann gab's das da. Also das ist total verrückt. Aber er hat gesagt, nur ein Deal, ihr müsst dann sonntags im Jugendgottesdienst auch spielen. Mhm. Und das haben wir gemacht. Das war eigentlich so, es braucht halt Räume, ne? Also es braucht Räume. Heute ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ich weiß es aus Baden-Württemberg, dieses Popland und so, das ist alles, das war ja damals, also man musste ja dafür kämpfen oder so Nischen finden, wo man das überhaupt so machen, wo man das machen konnte. Und dann ist auch wieder so eine witzige Erfahrung, dass wir dann tatsächlich halt gespielt haben und auch ich habe echt laut gespielt. Und dann war, damals gab es ja nur ein oder zwei Fernsehprogramme, dann wurde mal ein Gottesdienst übertragen im ersten deutschen Fernsehen. Und der Kardinal Ratzinger, dass es jetzt so religiös wird, ist ja ganz spannend, ne?
Es geht ja nicht darum, der später
Papst wurde, ja? Muss man sich mal vorstellen. Der hat dann einen großen Artikel geschrieben, warum diese Musik das Einfallstor des Teufels ist, die wir spielen. Aber wir hatten, wie gesagt, einen coolen Fahrer. Nee, aber dann konnten wir das machen. Und für mich war das so befreiend, dass man einfach mit anderen, also dass man keine Noten brauchte, dass man sich getroffen hat. Und es war ja auch so was Soziales. Und dann fühlt man sich verrucht, ne? Macht sowas. Und anders als die anderen. Und ja, ich bin also vom Klavierunterricht runter, vom Chopin oder was auch immer runter, und dann gab's richtig, das war dann so eine Dualität, und das war eigentlich für mich so ein Freiheitsding auch, und habe das weiter gepflegt. Ich habe dann in vielen Bands natürlich klar gespielt, oder dann war immer der Kleinste, ja, weil ich dann ganz gut war, und dann habe ich mit so die schon so, ja, nicht professionell, aber so, sagen wir mal, Semi-Profis waren, habe ich dann schon in der Schulzeit gespielt. Und so kam das. Und dann kam der Zivildienst und dann kam irgendwann mein Zivi-Kollege, wir waren beim Malteser Hilfsdienst, sind wir mit diesen Bussen da rumgefahren. Und da hat er gesagt, da ist ein Freund von ihm nach Stuttgart gezogen und der singt ganz gut. Mhm. Und mit dem habe ich mich dann getroffen, und das war damals der Sam Helger, und das war für mich wie so eine kleine Erscheinung oder wie so ein kleines Wunder, weil das so eine, also es hat so, wir haben nur Schlagzeug und Gitarre am Anfang gemacht, weil das so eine Urenergie hatte, die ich nie mehr erlebt habe, und dann kam noch ein Bassist dazu, und dann war dann irgendwann der Zivi vorbei, und ich wollte unbedingt nach Amerika, um Filmkomposition zu studieren, und hatte dann Studienplatz am Berklee College of Music, als das hier noch gar nicht so cool gab, sag ich mal. Und dann haben wir wirklich in der Woche, bevor ich geflogen bin, eine Demokassette, also eine Kassette aufgenommen im Proberaum. Und dann war ich dann da, und Zeitverschiebung, keine Handys zu dieser Zeit. Und dann hat es immer nachts angerufen. Das war dann, waren dann halt die Jungs und haben gesagt, es läuft eigentlich, die wir müssen immer mehr von diesen Kassetten kopieren, und die Leute wollen diese Kassette haben. Und dann gab es irgendwann der Andi Goldner, so ein alter, wirklich ganz besonderer Krautrocker, den man, ja, der jetzt wieder so ein Revival hat, und der hat dann gesagt, er macht das Management, und dann gab es irgendwann einen Verleger, der das unbedingt verlegen wollte, und dann gab es irgendwann eine Plattenfirma, die interessiert war, und ich habe immer gesagt, nee, ich studiere doch jetzt, und irgendwann haben die gesagt, ja, jetzt musst du dich mal entscheiden, weil jetzt geht's ab und wir gehen auf Tour mit New Model Army, und entweder du kommst halt jetzt oder nicht. Und dann haben wir so ein verlängertes Wochenende organisiert, weil wir dann einen großen Auftritt hatten. Wir hatten einen Fernsehauftritt, und da bin ich zurückgeflogen, nur für diese zwei Tage. Ich habe meinen Eltern gar nichts gesagt, ne? Ich war jung, und für diese zwei Tage, und da haben wir also Konzerte, Fernsehen und mit den ganzen Menschen diskutiert, und ich bin dann zurückgeflogen und zu meinem Klavierprofessor und habe ihm das gesagt, habe gesagt, ich habe ein Riesenproblem. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und dann hat er gesagt, was los sei. Und habe ich ihm das erklärt. Und er gesagt, dann hat er so gegrinst und gesagt, ist doch klar, ist doch geil, ist doch super. Es ist immer besser, etwas zu tun oder eine Sache zu tun, als eine Sache zu studieren. Und das machst du jetzt. Du musst das jetzt machen. Ne? Gabst dir ein Ticket, und wenn ihr mit der Band irgendwie fertig seid oder irgendwas ist, dann kommst du wieder und studierst dann fertig. Das ist übrigens eine Geschichte, die ich, das ist keine zwei Wochen her, Studierenden wieder gesagt habe. Ne? Weil ein Studierende von mir von der Schaubühne in Berlin ein Angebot, und hat es dann tatsächlich abgesagt, ohne mit mir vorher zu sprechen, weil er sagt, das Semester beginnt wieder. Und ich sagte, Leute, ihr müsst das machen. Also so kam das, und dann hat man so getourt, und das Leben, also mein Leben war ja eigentlich so ziemlich durcheinander, und im Nachhinein kann ich so erzählen oder so tun, als würde das alles Sinn geben oder so eine Richtung haben, aber das hat es nicht, es ist einfach alles passiert. Ich habe immer gemacht, ich habe eigentlich ganz viele Jahrzehnte immer Ja gesagt, ich mache das klar. Und dann war der Ben Becker, der damals noch ein relativ unbekannter Schauspieler in am Staatstheater in Stuttgart war, hatte so einen kleinen Job, und der fand halt die Band cool und war dann mit im Bandbus, und der bekam dann seine erste große Fernsehrolle und hat gesagt, du hast doch Filmkomposition studiert, aber ich hatte damals war nur ganz kurz da, ne? Und hat gesagt, ja, ich bin ja noch gar nicht ganz fertig. Also egal, da ist eine Party am Samstag, und dann stelle ich euch ein paar Leute vor, und ihr seid die Filmcomposer. Und so war es dann auch. Und dann haben wir einen Tatortmusik gemacht. Und wir hatten null Ahnung. Ne? Wir hatten dann im Proberaum so einen alten Betacam-Videorekorder und eine 8-Spur-Maschine und wussten nicht, dass man das synchronisieren kann. Da haben wir 3, 2, 1 gleichzeitig drauf gedrückt. Und haben das dann aufgenommen. Und dann waren wir in diesem Filmmusik-Business drin. Ja, also das hat sich einfach so ergeben. Klar kann man immer sagen, es ist viel Glück, es ist natürlich auch viel Leidenschaft, weil die Menschen haben immer gespürt, die meinen es richtig ernst, und die geben echt wirklich alles, also auf der Bühne oder egal, was die machen. Ja. Insofern war es schon ein bisschen Arbeit, steckt auch schon ein bisschen Arbeit drin, aber so ist das, so kam das, ne, in dieses Rock'n'Roll-Business, und dann kamen Plattenfirmen und Plattendeals mit allen Dingen, die so schön sind und weniger schön sind, aber ich bin so froh und dankbar, dass, also wir haben so den letzten Rock'n'Roll-Sternenstaub, sage ich mal, dieser Zeit noch miterleben dürfen. Das war ja nie kommerziell wahnsinnig erfolgreich, aber wir waren halt so ein Underground-Alternative-Ding, das alle auch international irgendwie interessant fanden. Und ja, ich habe nie wieder so schnell so viel gelernt und ziehe da heute noch, ich von so vielen Situationen, die man einfach als Band erlebt, kann ich ganz viel abrufen aus der Zeit, was passiert ist. Und das, also wir sind nicht reich geworden, aber reich an Erfahrung.
Wie bist du denn, also erstmal vielen Dank für diesen Bogen, ne, weil dadurch wird wesentlich klarer, wo du herkommst und wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Aber wie bist du denn von dieser Zusammenarbeit mit zum Beispiel Ben Becker zu der Zusammenarbeit mit internationalen Rockbands gekommen? Und was für Arten von Kompositionen hast du da beigetragen? Ist das jetzt irgendwie, sind das Kompositionen, die bei denen dann ins Programm eingeflossen sind? Oder das habe ich ja nicht ganz verstanden. Du hast ja ziemlich viele Kompositionen bei Major Labels eben für oder mit richtigen Stars gemacht.
Ja, Wobei die, sagen wir mal, diese internationalen Stars, das waren eigentlich alles Touren. Mhm. Das waren alles viele, ganz viele Konzerte, international Festivals, wo wir gespielt haben als Support Act von diesen großen Bands.
Okay.
Teilweise waren die auch Support Bands von uns. Es gab ja die, das war ein Zufall. Wir waren, hatten später dann die gleiche Plattenfirma wie Rammstein. Und da waren die eigentlich unbekannter als wir da noch. Und dann hat man sie immer abgewechselt. Ein Tag waren wir Headliner, ein Tag die, ne? Also so. Aber das war nicht so, dass wir jetzt für, oder ich für Ramones Titel geschrieben hätte. Mhm. Nee. Wir standen auf der Bühne und wir haben das halt mitgelebt oder im Bus und im Backstage und haben halt vor winzig kleinem oder auch teilweise vor Riesenpublikum unsere Konzerte gespielt, ja.
Du hast ja eine Firma gegründet, also hast zwei Firmen letztlich gegründet. Das ist also eine andere Seite noch von dir als die unternehmerische Seite. Also wir haben sozusagen die musikalische Seite, dann im Grunde die Seite, sich zumindest in der Jugend einfach auf Situationen einzulassen, also mitzugehen, den Drive mitzunehmen und nicht zu sagen, ja, ich muss jetzt irgendwas anderes machen, sondern dahin zu gehen, wo es wirklich knallt. Und hast dann später eben mit diesen Unternehmensgründungen ja auch so bestimmte Produkte oder Services oder Systeme verkauft. Also was war denn das, was da verkauft wurde? Oder war das ein Tonstudio? Also mir ist es nicht so ganz klar, also was diese eigentliche Arbeit von den Firmen ist, ne, woraus die besteht.
Ja, also der Anfang war ja einfach pragmatisch. Ne? Das ist einfach so, oder das war auch von meinen Eltern immer klar, gesagt, du kannst schon Musik machen, das finden wir auch gut und du kannst, hast da eine Begabung, aber du musst dann schon irgendwann gucken, wie du dein Leben dann machst damit. Das war schon immer mit in dem Lob inbegriffen. Überleg dir, machst du das wirklich professionell, dann musst du gucken, dass du davon auch leben kannst irgendwann. Musst du was einfallen lassen. Und natürlich haben wir von den Bands gelebt, aber da konnte man nichts sparen oder so, ne? Und dann hat sich ziemlich turbulent diese Band Helga Pictures aufgelöst. Das war auf der Popcom in Köln. Da war dann live MTV und dann hat sie quasi live, flog irgendwann eine Gitarre in meinem Kopf vorbei. Und also wir haben uns verhalten wie die Kinder und uns zerstritten und dann war die Band auf einmal weg. Und dann war halt die Frage, was kann man machen? Und dann hast du eine Tournee und dann drohen Konventionalstrafen, weil du die Tourneeverpflichtung nicht erfüllst und die Abgaben. Und das war dann so auch sehr lehrreich, dass ich hatte dann irgendwann, habe ich in einem Gartenhaus illegal gewohnt eine Zeit lang und 3 Jahre ohne Wasser im Winter und ohne richtiges Klo. Und dann haben wir überlegt, also irgendwie, wir müssen jetzt irgendwas machen, ne? Und dann haben wir eigentlich überlegt, ne? Und das zieht sich eigentlich immer so durch, eigentlich bis heute, dass man überlegt, wo könnte man denn Klang auch einsetzen oder Sound, wer braucht denn sowas? Und sag mal, in den 90er Jahren, was liegt da nahe? Klar, vom Film, wenn man so Film so ein bisschen kann, kommt natürlich Werbung, ne? Da kamen Werbespots ein kleines Studio gebaut in Stuttgart Mitte. Und dann sagt man, wow, ist ja cool, da gibt einem jemand Geld, dass man ein Stück Musik macht und es kommt dann, ist dann irgendwie eine komische Radiowerbung oder so, ne? So ganz wirklich banal. Und dann kann man davon wieder die Miete vom Studio bezahlen. Das waren so die allerersten Überlegungen. Aber da kommt man natürlich auch nicht wirklich weit. Aber also wie so Trüffelschweine, ne? Also, dass man immer überlegt, wo ist denn an Mehrwert dann auch der Arbeit da? Weil ich habe ja auch dann immer zwischendrin studiert, ich habe Jazz studiert und fand es verrückt, dass ich da so einen Studienplatz gekriegt habe als Pianist und habe gesagt, Mensch, die anderen, die sind ja alle viel besser. Ich war vielleicht so eigener, kann man sagen, vielleicht, aber da habe ich mir schon dann, also ich hatte schon ganz genau beobachtet, was wird denn aus denen, wenn die mit dem Studium fertig sind. Und dann siehst du halt irgendwo durch einen Zufall bist du auf einer Hochzeit und dann ist der Super-Ass war im Studium, spielt da irgendwo Keyboard und im Hintergrund an einer Hochzeit und kriegt dann ein paar hundert Mark. Und das fand ich so eine Verschwendung an künstlerischem Potenzial und an, das sind hochgebildete, künstlerisch-akademisch hochgebildete Menschen, die dann irgendwie gucken müssen, wie kann ich überleben, ne? Und ein, also den ich sehr schätze, der mit mir Jazz studiert hat, der als Jazzpianist sehr erfolgreich gewesen ist, der hat mir mal auch mal gesagt, irgendwie er will eigentlich gerne Familie gründen und Kinder haben mit seiner Freundin, aber es geht nicht. Ne? Und dann, wenn man das weiterdenkt, was sind wir für eine Gesellschaft, dass quasi die Gene von solchen Künstlern sich nicht fortpflanzen können, weil er sagt, er kriegt nicht genug Geld, wir zahlen dem nicht genug Geld. Ne? Mhm. Und das hab ich so, ja, mich hat es natürlich auch interessiert, ja, also das, weil es ja so ein Gegen, es ist ja eine quasi der Beweis oder das, ne, man will ja auch sagen, das hat einen Wert, ne? Und würde ich heute vielleicht anders sehen, aber damals wollte ich auch schon was finden. Wo ist denn der Nutzen dessen, was ich kann, so groß, dass jemand viel Geld mir gibt? Ne? Ja. Das wollte ich schon wissen. Und das hat sich dann später ja bis zu Soundlogos, ne? Wenn du, sagen wir, ein zweisekündiges Soundlogo komponierst für einen großen Konzern, dann ist das mit Abstand die höchste Sekundengage, die du kriegen kannst, weltweit, für ein Stück Musik. Es geht nicht mehr, ne? Also, das war schon so gepaart tatsächlich, wie du sagst, dass auch eine Neugier in mir auch war, dass ich wollte nicht dekorativ sein, so vielleicht. Ne? Ich wollte nicht da irgendwo stehen und im Hintergrund irgendwie so den Musik kaschbar machen. Ja. Genau. Und dann sind halt Dinge auch passiert, ne? Dann ist der ganze Szenografiebegriff, also den gab's als Mini-Nische oder den gab's eigentlich noch gar nicht. Gab's jemand, der uns kannte und dann, na, es liegt da schon an den Bands, ne, der die Band auch kannte und der hat dann auf der Expo 2000 diesen Cycle Bowl gebaut, der Uwe Brückner, der Atelier Brückner. Mit einem Live-Wirbelsturm, der da drin, also es war ja eine völlig verrückte Architektur und das Konzept. Und das, sowas hat mich halt immer fasziniert, habe ich andere Sachen dafür liegen lassen. Ne? Wenn jemand sagt, ich mache einen Wirbelsturm, ich baue ein Haus und da drin ist ein Wirbelsturm, da habe ich alles stehen und liegen lassen. Da will ich die Musik dafür machen, weil ich keine Ahnung habe, wie es geht. Ne? Weil ich sowas noch nie gesehen habe, dass sowas gibt. Und dann hat sich sowas eben dann entwickelt, dann mit Raumklang, mit Technologie, viele Kanäle, mit Audiotechnik, aber auch mit Narration im Raum, Storytelling über Klang, Naturklänge. Und wenn man dann, also sozusagen das total für mich Schönste ist halt, wenn man mit solchen Leuten dann über Monate, manchmal Jahre spricht, wie soll das sein in diesem Pavillon, den erstmal irgendjemand baut und dann steht man irgendwann drin und das ist alles da, ne? Und das Licht und der Film und der Sound und der Wirbelsturm in dem Fall und die Wassertropfen, die da das Publikum spürt und diese Sinnlichkeit und alles synchronisiert, das ist eigentlich für mich immer noch, also wenn es solche Ideen gibt und Menschen sprechen mit mir drüber, das sind eigentlich die Dinge, die mich am meisten interessieren, wie man sinnliche Erfahrungen mit mehreren Sinnen, es müssen nicht immer alle sein, mit Geschmack, Duft, Haptik finde ich sehr interessant aktuell, quasi auf Zeit organisiert mit Klang und mit Musik. Ja, und dann war es halt also auch Glück, dass dann sowas entsteht und dann sowas so ein durchschlagender Erfolg ist und dann kommen andere Szenografen, die einen fragen, wir bauen auch ein Pavillon irgendwo auf der Welt und ihr könnt es ja schon, ihr versteht es da mit der Architektur und so.
Ja, Stefan Sagmeister, der Grafikdesigner, hat er hier bei uns in der Sendung mal gesagt, dass er Schallplatten praktisch nur nach deren grafischen Qualität, also Coverqualität kauft. Also er hätte noch nie erlebt, dass eine derartig gut gestaltete Platte schlechte Musik beinhalte. Und er stellt die dann irgendwie auf so eine Leiste, die er an der Wand hat anbringen lassen, immer vier nebeneinander, seine vier Favorite-Platten in dem Moment. Und hört es erstmal eine Zeit lang gar nicht an, sondern stellt sich einfach nur vor, was da für eine Musik drin sein könnte. Und das geht ja sehr stark in Richtung dessen, was du gerade vorhin auch schon angefangen hast zu beschreiben, also diese Verbindung zwischen der visuellen, also Kunst von so einem Uwe Brückner und einer Musik, die dann damit korrespondiert. Also wie, es gibt ja die Idee der Synästhesie, dass es im Grunde alles ineinander geht, aber wie gehst du damit um, sag ich mal, eine Form oder eine Gestaltung zu interpretieren? Also was passiert da in deinem Kopf?
Das ist natürlich die schwerste Frage. Was passiert da? Das ist eigentlich eine Neugier, die passiert in meinem Kopf. Und eine Vorstellung zu entwickeln, idealerweise mit anderen gemeinsam, die alle auf ihre Weise was Unterschiedliches halt können. Ich denke mal, manchmal sage ich, ich kann schon allein arbeiten. Ne? Ich habe das gelernt, aber eigentlich kann ich es nicht richtig. Und manchmal habe ich schon gedacht, ich kann allein gar nicht denken, weil mir gemeinsame Ringen um eine Vorstellung oder eine Fantasie, ein Bild oder hinzustellen, wie etwas sein könnte, das ist eigentlich der Grundschwung, oder? Dass ich überhaupt die Energie habe, irgendwas zu machen. Und dann gibt's natürlich ganz unterschiedliche Methoden. Klang kann, Musik kann in ganz vielen Kontexten ganz viel helfen, wo andere Disziplinen viel ganz andere Prozesse haben oder Dinge noch nicht so schnell spürbar sind. Zum Beispiel, wenn man für die internationale Funkausstellung, für die IFA in Berlin, so Eröffnungsshows gemacht. Da gab es auch, das klingt jetzt auch so banal, aber da gab es ganz schön ambitionierte Sachen teilweise mit Tanz und Tracking und also einen holländischen Choreografen und einen französischen Lichtkünstler und so. Und dann ist häufig von der Genese ist es dann ganz, ganz interessant, wenn sich jemand oder wenn ich mich ans Klavier setze und einfach das, was man besprochen hat, ne, man macht so eine Dramaturgie oder jetzt kannst du auch wie so ein neues Musikpartitur diese 15 Minuten einfach mal grafisch darstellen und dann, wenn ich sowas habe, ich kann mich ans Klavier setzen und sowas einfach mal machen, dann ist es vielleicht noch nicht der Entwurf, aber die Vorstellung wird mal diskutierbar oder sie wird mal, man bekommt auch ein Gefühl für Zeit. Das ist eine Methode, die ganz einfach so ganz pragmatisch oft hilft. Aber ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, ne? Also wie kommt man von einer Vorstellung, ne? Also wenn ich eine Vorstellung genau beschreiben kann oder auch aufschreiben kann, das ist aber erst so seit ein paar Jahren so, verliere ich manchmal schon das Interesse, so ein bisschen das zu machen. Also ich mache schon total gern und ich arbeite gern, aber durch die Wiederholung und durch das, nicht ein Film gemacht, sondern hat 100 Filme gemacht, oder? Und die Prozesse oft dann, man weiß dann, was in der Exekution so ungefähr kommt. Und das begleite ich auch. Und manchmal, es gibt so Lieblingsprojekte, oder es gibt noch einen Trickfilmregisseur, der Andreas Hykade, der komponiere ich gern die Musik selber, noch. Aber eigentlich interessiert mich die etwas Unbekanntes oder etwas idealerweise nicht möglich erscheinendes im tollsten Fall. Oder eine ganz schwierige Fragestellung, so, gedanklich zu knacken und es dann zu beschreiben oder mit Mut fühlbar zu machen und dann so dass jeder dieses Gefühl schon hat und dann kommt natürlich eine Umsetzung, aber das ist dann natürlich hat ganz viel mit Handwerk und mit Detailliebe zu tun und mit Geduld, ne? Und dann manchmal bin ich dann schon beim nächsten, dann ertappe ich mich. Ja? Also zum Beispiel klingt auch einfach, ne? Also ein Unternehmen, die sind Weltmarktführer für Signaletik. die bauen, das kannte ich vorher nicht, aber wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es überall an der Supermarktkasse, so mehrere Farben übereinander, so Lichter, die irgendwelche Zustände anzeigen und im Gepäckband vom Flughafen und so, ne? Oder in Fabriken an jeder Maschine und nochmal. Oder im Schwimmbad, war ich jetzt im Mineralbad, da ist mir auch aufgefallen, haben die das auch. Und die haben dann aber auch Lautsprecher drin, weil manchmal muss man Signale geben an Menschen, die nicht sehen können oder die gerade visuell anderweitig beschäftigt sind. Und trotzdem ist es ein wichtiges Signal. Und die kamen auf mich zu und haben gesagt, sie haben das Problem, dass das sind oft so Signalklänge, aber auch Warnklänge in unterschiedlichen Eskalationsstufen, dass sie evaluiert haben, dass ganz häufig diese Kabel durchgezwickt werden zu diesem Lautsprecher oder an der Fabrik die ArbeiterInnen dann so Lappen da reinmachen. Und die haben gesagt, könnt ihr schöne Warnklänge designen? Sowas ist zum Beispiel eine Aufgabe, ne? Wo man sagt, kann man schöne musikalische Warnklänge überhaupt herstellen?
Ja, super. Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt noch diese letzte Frage, die wir immer stellen im DDcast, nämlich was ist gut? Mal gespannt, was da von dir kommt.
Eine Frage, die mich immer mehr beschäftigt, ist natürlich, es ist gut, wenn man seine Zeit mit Dingen verbringt, die das Leben von anderen Menschen vielleicht ein kleines Stück besser machen. Das wäre dann sehr gut.
Eine sehr schöne Definition. Ja, vielen herzlichen Dank, Florian. Auch vielen herzlichen Dank, dass du uns eben auf viele so Assoziationsreisen mitgenommen hast und nicht einfach Antworten auf die Fragen gegeben hast, sondern uns im Grunde auch so in deine Entwicklung, also ob es jetzt irgendwie das Wohnen in einem Gartenhaus oder eben auch die sozusagen überraschende Rockkarriere. Das sind eigentlich die interessanteren Aspekte, weil also das alles, was akademisch beschrieben werden kann oder was man so als lineare Karriere darstellen kann, ist nicht annähernd so interessant wie diese Brüche, Sprünge und Veränderungen aus sich selbst heraus. Gut, also vielen herzlichen Dank,
lieber Georg. Ich hoffe, ich habe die Fragen zumindest zum Teil doch tangiert.
Absolut. Also ich sage nicht, dass du keine Antworten gegeben hast, nur das ist eben die Antworten auf deine Art. Und es ist ja für uns auch, also vom DDC her, super spannend, dich jetzt in unseren Reihen zu haben. Also weil diese Frage des Musikdesigns, Klangdesigns, ist ein Thema, das wir in dieser Form noch nicht haben. Und ich glaube, es ist auch für die Hörerinnen sehr interessant zu sehen, was in dem Grunde so diese verschiedenen Aspekte, Sichtweisen und also auf der Kristalloberfläche Spiegelungen und Brechungen all dessen.
Ich schätze es sehr und ich freue mich auf den Austausch.
Gut, mach's gut.
Bis bald, Georg. Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war Florian Käppler im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Wenn ihr selber Musik oder Klanggestaltung macht, lasst euch also nicht von konformistischen Musikgeschmäckern einschränken. Musik und Klang sind ein weites Feld, das man auf seine ganz eigene Art immer neu erobern kann. Wir machen heute ausnahmsweise keine Ankündigung für das Thema der kommenden Folge, aber dass sie kommt, das ist gewiss. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion. Ti.
Ta. Ta.